Ich habe das alles im Blick, wir nehmen schon auf.
Ruhe da, ey.
Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. Hier beide zuckt zusammen. Ich glaube, ich sehe auch gerade, dass eure Kopfhörer hier ganz schön laut aufgedreht sind, im Gegensatz zu meinen.
Ist ein sausteiler Song, aber wenn der dir echt am Anfang des Podcasts so das Trommelfell
wegliest.
Fußball ist Geschichte, aber wir lernen nicht daraus.
Ja, genau. Also Anschluss 1 und 3 ist aufgedreht. Aber Mario, du hast es in dir selber aufgedreht, habe ich gerade gesehen.
Ja, ich habe es letzte Woche auch so gemacht.
Ja, clever von dir.
Aber ich wach. Ich habe aus etwas gelernt. Schaut mal mein linkes Armgelenk.
Oh, du hast keine Uhr um.
Ja, ja, die dicke Uhr ist weg.
In der vorletzten,
das ging ums Fitnessstudio gerade.
In der vorletzten Folge immer mit seiner Uhr auf den Tisch geklappert.
Schau dir mal den muskulösen Arm an.
Ich will nicht wissen, was der Hauptsponsor sagt, ne? Wenn ich die Uhr ablege. Ja. Aber sieht ja keiner, das ist ja ein Podcast.
Ja, zum Glück. Richtig. Also nicht nur wegen uns, sondern auch wegen der Uhr. Genau. Hallihallo zu Hause. Hallihallo euch beiden hier. Folge 47 steht an. Ja, wir haben ja in der letzten Folge, in der 46. über das Jahrhundertspiel gesprochen, auch wegen des schönen Hefts von Olli Wurm, mehr als ein Spiel, und er lässt auch grüßen, euch beide. Ihm hat das großen Spaß gemacht, hier bei uns zu Gast zu sein, und ich sehe auch gerade hier, Mario zeigt es mir an, er hat das auch hier liegen. Also,
selbstverständlich, ich habe es gleich bestellt,
ja,
zweimal, einmal zum Verschenken, einmal zum Lesen.
Ja, wirklich?
Und noch einmal zum Ausmalen.
Wir haben echt viele, viele Zuschriften von euch bekommen, Zuschriften, wie das klingt, mit frankiertem Rückumschlag, dass ihr auch unseretwegen dieses Heft gekauft habt.
Wie war Vivasion damals, wo dann immer aus diesem Faxgerät diese Berge von Papier rauskam.
Stimmt, stimmt, das sah aus wie so ein Knutschmund, ne? Ja. War das nicht so? Mit Milka und so? Egal. Nein, also viele Grüße auch an euch zu Hause wahrscheinlich von Olli Wurm. Ihm hat es Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht. Heute, apropos Spaß gemacht, heute werden wir auch jede Menge Spaß haben. Heute reden wir auch, genau wie in der vergangenen Folge, über Nationalmannschaften. In der letzten Folge ging es ja um Deutschland gegen Italien. Heute spielt Deutschland auch eine Rolle. Aber man muss sagen, Hans, du hast die Folge vorbereitet. Deutschland spielt irgendwie dann doch nur eine Nebenrolle.
Ja, liegt jetzt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Also für Deutschland war das damals ein ziemliches, man kann schon sagen, ja, ein kleines peinliches Debakel. Und für die Dänen, besser gesagt Danish Dynamite,
ja.
Jeder weiß natürlich jetzt sofort, wo wir sind, bei der EM 92, besser gesagt der 26. Juni 92, da haben die Dänen ein kleines Fußballwunder geschrieben. Vielleicht eines der... ja, der größten Fußballwunder überhaupt in der ganzen Geschichte des Sports.
Ein Jahrhundertwunder.
Ein Jahrhundertwunder.
Ja, und wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass zumindest ich war damals 6 Jahre und ein paar Monate alt. Ich muss zugeben, also ich habe es in dem Moment sowieso nicht gesehen, aber jetzt auch im Nachhinein, so viel weiß ich über das Turnier nicht. Ich weiß halt nur, dass Dänemark sensationell gewonnen hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute für Anekdoten dabei hast.
Ich glaube wirklich, das war das erste Fußballspiel, das ich so am Rande bewusst miterlebt habe.
Okay.
Ich bin ja auch ein bisschen älter als du, aber ich kann mich zumindest erinnern. Ich meine, wir schildern hier immer unsere Wohnzimmererlebnisse oder Erinnerungen. Du hast mit deinem Vater, glaube ich, sehr viel Fußball geschaut, und bei mir saß meistens die gesamte Family vor der Glotze. Und ich weiß, dass das damals bei dem einen oder anderen in meiner Familie echt zu Kopfschütteln geführt hat. Denn im schönen Ulevi-Stadion in Göteborg hat damals Dänemark nicht nur Deutschland, also eine große Fußballnation, geschlagen, sondern natürlich auch den amtierenden Weltmeister. Und das als krasse Außenseiter, denn die Dänen sind ja nachnominiert worden, wie vielleicht der ein oder andere es nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das Ding ist eines der kuriosesten Geschichten überhaupt im Fußball, allein schon wegen der vielen Legenden rund um das dänische Team. Mhm. Also, es gibt so schöne Sätze wie der Europameister in Badelatschen, Party und Big Mac-Truppe, Minigolf statt Vorbereitung und so weiter und so weiter.
Findest du denn, ich meine, wir werden das ja alles in den kommenden Minuten dann noch von dir hier pfannenfertig serviert bekommen, findest du, dass das gerechtfertigt ist? Also, weil ich finde, da schwingt immer so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Häme, aber es wird dann immer so nicht so ernst genommen.
Also das werden wir gleich in dieser Folge hier in der Runde, aber auch mit euch zu Hause herausfinden, und jeder kann sich am Ende ein eigenes Bild machen. Ich habe so das Gefühl, die Dänen waren noch ganz dankbar um dieses Image, was ihnen da von vornherein aufgedrückt wurde. Erstmal die Frage an euch, jetzt habe ich ja so ein paar Legenden aufgezählt, mit welcher würdet ihr euch am liebsten identifizieren, wenn jetzt einer von den Dänen gewesen wärt?
Ich glaube erstmal ganz kurz dazu, das war nicht nur Häme, sondern ich glaube, ein paar Leute haben sich auch einfach gefreut,
Ja, dass, wahrscheinlich. Underdog.
Typische Underdog-Attitüde, wirklich alle vielleicht noch im Urlaub gewesen oder sonst wo. Und dann kommen die und werden, ja, ich will es nicht vorwegnehmen, aber spielen ein gutes Turnier.
Sag es mal so. Du bist immer total bemüht, keine Spoiler zu geben, ja. Aber ich glaube, die meisten unserer Zuhörer wissen schon, wie es ist.
Meinst du?
Ja, die Titanic aber geht am Ende unter.
Ja, okay, trotzdem, ich sag nichts.
Also wenn ich jetzt hier so rausschaue, wir sitzen ja hier bei Mario, du hast eine wunderschöne Terrasse, sonnengeflutet heute Abend. Ich würde eher sagen, du wärst so der Europameister in Badelatschen, oder?
Ja, das bin ich wirklich. Das
ich wäre so beim Big Mac, muss ich zugeben.
Das wollte ich auch sagen.
Wenn ich nicht auf die Terrasse, sondern an mir runtergucke, dann denke ich auf jeden Fall eher an Big Mac. Von daher freue ich mich schon auf die Widerlegung
auf die
Pizza, oder die Bestätigung.
Nach dieser Folge bestellen.
Genau, auf die Widerlegung oder die Bestätigung dieser These.
Ich wäre, glaube ich, Party Minigolf mit Big Mac in der Hand. Kürzlich noch gespielt Minigolf. Ja, ist ein geiler Sport, aber neigt auch oder ruft einige Aggressionen hervor, die man sonst im Alltag nicht so hat.
Aber es ist eine schöne Geschichte, dass es sowas überhaupt gibt. Also Badelatschen, Minigolf und Big Macs im Zusammenhang mit einer Europameisterschaft.
Ja, irre, oder? Ja. Wir sind ja hier ein historischer Podcast. Was war denn bis 92 der größte Erfolg der dänischen Nationalmannschaft? Was würdet ihr tippen?
Ich würde sagen, der war im Handball, da sind die ganz gut.
Ja, wir sind schon beim Fußball.
Aber ich würde ganz stumpf sagen, dass sie, weiß ich nicht, bei EMs oder generell?
Nee, Europameisterschaften.
Europameisterschaften. Die Teilnahme. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise nicht mal sich fürs Achtelfinale oder für die K.O.-Runde qualifiziert hatten.
Ich sage jetzt Viertelfinale 76.
Also ich sage, weil ich sie auch vor mir stehen habe, 64 vierter Platz, EM 84 dritter Platz.
Was?
Und EM 88, jetzt würde man eigentlich denken so, ja auf jeden Fall kontinuierlich gesteigert, dann Vize-Europameister, wissen wir natürlich, waren sie nicht, sondern sie sind echt sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden.
Aber immerhin waren sie dabei.
Ja, was heißt sang- und klanglos? Also ich weiß es nicht.
Drei Pleiten, drei Niederlagen.
Ja, aber Dänemark ist jetzt auch nicht bekannt dafür, das Riesenfußballland zu sein. Mario hat es gerade schon gesagt. Handballnation natürlich auch. Also für mich, ich bin gerade ein bisschen überrascht über diesen vierten Platz 1984.
Ich bin auch eher darüber begeistert als enttäuscht vom anderen Abschnitt.
Das muss man auch sagen, dass der vierte und der dritte Platz Riesenerfolge waren. Aber das Vorrunden aus umso mehr diesen Underdog-Status vier Jahre später natürlich auch unterstreicht. Aber ich habe ja eben gesagt, sie sind nachnominiert worden, denn 10 Tage vor dem Eröffnungsspiel bei der Europameisterschaft in Schweden sahen sich FIFA und UEFA gezwungen, einer UNO-Resolution bezüglich eines Embargos zu folgen und Jugoslawien, wo Bürgerkrieg herrschte, vom Wettbewerb auszuschließen. Das hat
10 Tage vorher.
Und Dänemark, das in der Qualifikationsgruppe knapp Zweiter wurde, eben hinter Jugoslawien, rückte nach. Und Nationaltrainer Richard Möller-Nielsen, so der Legende nach, soll aus dem Radio erfahren haben, als er gerade seine Küche renovierte, dass er jetzt relativ schnell eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen muss.
Ja, zum Glück war es ja nicht so weit bis nach Schweden.
Das stimmt.
Wegen der Küche oder was?
Nee, ja, wenn er zu Hause werkeln musste, wohin reisen musst.
Küche.
Aber
da müsst ihr euch besser absprechen mit den Gags hier. Also.
Verdammt.
Aber es gab noch ein Testspiel, das die Dänen ohnehin gespielt hätten gegen die GUS, Nachfolger der Sowjetunion.
Und Gemeinschaft unabhängiger Staaten oder so?
Boah, jetzt erwischte mich auf den Fall.
Egal, ich glaube schon. Schnell weiter. Können wir zu Hause checken, ihr und wir. Und ihr kennt das ja, wir machen natürlich immer noch den Faktencheck im
also
Laufe der Woche.
Also die waren auf jeden Fall EM-Teilnehmer und entsprechend im Wettkampfmodus. Und für die Dänen war dann dieses Spiel, dieser eigentliche Testkick, so kurz vorm Saisonabschluss, dann nochmal eine richtig knackige Generalprobe.
Ist das normal? Also für die heutige Zeit so knapp vor einem Turnier noch ein Test? Könnt ihr euch daran erinnern, wie das aktuell ist? Ich meine, wir erinnern uns Marco Reus vor der WM 2014 hat sich ja...
Du hast ja meistens dann so...
Ich bin ja eher gegen die eigene U21.
Ja, oder sowas. Oder? Und du hast ja auch mittlerweile auch viel mehr Werbetermine. Ist ja alles viel durchgetakteter, dass da wahrscheinlich jetzt so stinknormale Testspiele am Ende kein Geld bringen und entsprechend auch nicht mehr...
Aber ich glaube, wenn ich mich gerade richtig erinnere, Jogi Löw versucht doch schon immer, eine Mannschaft rauszusuchen als letztes Testspiel, die dann auch irgendwie zu den Gruppengegnern passt, oder? Wenn ich mir es nicht täusche.
Ja, das mittlerweile schon üblich.
Aber vielleicht nicht gerade irgendwie
10 Tage vorher
oder 10. Ja.
Aber die Dänen waren eigentlich noch ziemlich, was heißt noch, die waren noch voll im Saft. Mhm. Denn 20 Spieler bildet den Kader, Namen wie Peter Schmeichel, kennt jeder Fußballfan, Brian Laudrup, Flemming Poulsen, Olli hat bei deinem Lieblingsclub Borussia Dortmund damals gespielt.
Ja.
Michael Laudrup werden wir in dieser Folge heute vermissen, denn der Bruder von Brian Laudrup hatte sich einen, hatte sich eigentlich so einen Disput mit dem Trainer geliefert und da ging es dann um taktische Fragen und hatte sich damals geschworen, nie wieder unter ihm zu spielen. Schön blöd, wenn er damals gewusst hätte, was da auf ihn zukommt.
Schlechtes Timing.
Ja, 13 Spieler hatten in der heimischen Liga den letzten Spieltag noch vor sich. Insofern, wie ich eben schon sagte, die waren noch voll im Saft. Und dann gab es eben 7 Auslandsprofis, unter anderem der Kollege Flemming Poulsen. Und der war bereits in der Vorbereitung mit Dortmund und ist in Deutschland über so ein paar Dörfer getingelt. Testspiele, was auch immer. Und weil ja immer wieder dieses Bild gewählt wird, quasi der Europameister in Badelatschen, die Urlaubstruppe, Lars Olsen, er fuhr zum Beispiel auf der Fähre von Puttgarden nach Rødby. Puttgarden ist auf meiner Lieblingsinsel Fehmarn, dass er nun EM-Kapitän ist. Geil. Und wir reden hier von einem absoluten Abwehrhünen, der damals bei Trabzonspor spielte und in der Türkei, also von der Türkei aus da hochgefahren war, also von der Schwarzmeerküste an die Ostseeküste, hatte also eine lange Autofahrt in den Beinen und hatte sich, ehrlich gesagt, nur noch auf sein Haus, glaube ich, auf Malle gefreut. Und dann kriegt er gesteckt, geil, du bist bei der EM dabei und wäre ganz cool, wenn du auch die Kapitänsbinde tragen würdest.
Aber ich finde das übrigens krass, 7, also ich meine, ich habe es vorhin gesagt, Dänemark hätte ich jetzt auch, oder verorte ich auch heute nicht jetzt als riesige Fußballnation und dann nur 7 Legionäre, also ich meine damals, wir kommen ja dann auch später zur deutschen Mannschaft, wo ja auch viele im Ausland und zwar in den besten Ligen gespielt haben. Also das finde ich schon krass, 13 Spieler, die in der dänischen Liga gespielt haben.
Also noch krasser finde ich nur, dass er vom Schwarzen Meer an die Ostseeküste mit dem Auto gefahren ist und eigentlich nach Mallorca wollte.
Ja, ich glaube, er musste vielleicht noch die Badelatschen zu Hause einpacken.
Das ist es, der hatte noch zu tun, der hatte den Herd noch an.
Ja, aber auch in 3 Tagen, auch sportlich mit dem Auto. Ja, aber wo wir gerade bei Transportmitteln sind, es ging dann rüber nach Schweden, also zu den Nachbarn. Wie Olli schon uns geografisch eingeordnet hat, war das nicht so eine lange Reise. Und die Dänen hatten eigentlich nur ein Motto, rüberfahren, 3 Spiele machen und möglichst nicht blamieren. Denn sie wussten natürlich auch, dass sie jetzt im Fokus der internationalen Presse sind. Das passiert ja jetzt auch nicht so oft, dass eine Nation nachnominiert wird für ein großes Turnier. Das heißt, sie hatten eigentlich streng genommen keinen Druck und auch keine Erwartungen. Wie gesagt, sie wollten sich eben nicht blamieren. Ähnlich haben das auch die Fans gesehen. Die haben sich auf einmal über die Party gefreut, über die Zugabe nach einer ohnehin wahrscheinlich schon für jeden einzelnen spannenden Saison. Und auf einmal darfst du bei den Nachbarn noch ein bisschen Alarm machen auf den Straßen. Dann gab es das erste Spiel gegen England. Starker Auftaktgegner. Und da hatte man sich ein 0:0 erkämpft. Und der Auftakt zeigte der Truppe von Nielsen, vielleicht geht er hier doch noch ein bisschen mehr.
I told the players, listen, if we can draw with the English team, then we are at the same level as England.
I think playing England in the first game and coming away being really, really disappointed that we only got a draw. I mean, we had the best chances, we hit the post and, you know, thinking that we could compete with England, who had proper preparations, obviously the reputation and the players that were in the team at the time, that we could not only compete with them, but we felt that we should have won.
We show that, okay, we're not going to win the competition, but at least we've got 1 point now and we are on our way.
Ja, wir haben jetzt gehört, den Trainer Richard Møller-Nielsen, bereits verstorben vor wenigen Jahren, dann die Torwartlegende Peter Schmeichel und Brian Laudrup. Ja. Und man hat ja schon herausgehört, das, was ja auch deine Einstiegsfrage war, Olli, im Sinne von, ja, ist das denn am Ende nun wirklich so gewesen, dass sie da alle eigentlich nur aus Jux und Dollerei rübergefahren sind? Das waren natürlich Profisportler und die hatten auch alle eine lange Saison in den Knochen. Und wenn du zu einer Europameisterschaft fährst, dann fährst du dahin und willst die Spiele gewinnen. Und das hat man, finde ich, im ersten Spiel gegen England gesehen und jetzt eben auch in den Aussagen herausgehört, dass der ein oder andere da auch auf einmal Blut geleckt hat.
Also Schmeichel hat es sehr, sehr gut gesagt, finde ich. Also Man könnte ja echt meinen, so 0-0 gegen England, da muss man ja mehr als zufrieden sein. Aber nee, wir haben nur im Pfosten getroffen, da wäre mehr drin gewesen.
Gut. Peter Schmeichel hat auch dann im zweiten Spiel, als sie gegen Schweden mit 0-1 verloren hatten, sagt er auch in dieser BBC-Doku, das wäre für ihn eine der schlimmsten Niederlagen gewesen in seiner Karriere. Er beschreibt so ein bisschen die Stimmung in der Kabine und sagt, das war so ungerecht, denn wir waren das bessere Team und trotzdem hat am Ende der Gastgeber knapp gewonnen. Naja, und dann war eben so die Ausgangssituation mit einem Punkt auf dem Konto und einem Gegentor und vor allem auch keinem selbstgeschossenen Tor relativ trist. Und dann folgte das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich. Und das war dann am Ende eine mega Überraschung, denn das Spiel hatte man mit 2-1 gewonnen und ist damit ins Halbfinale eingezogen. Nun hatte ja diese ganze Nachnominierung Dänemark dieses Image eingebracht, Badelatschen und so weiter. Und ich glaube, dass das am Ende auch den Gegner auch so ein bisschen eingelullt hat. Denn an sich hatte keiner die Dänen auf dem Zettel. Und es war witzigerweise auch so, dass auch die Dänen, wie ich vorhin auch schon sagte, damit auch so ein bisschen gespielt haben. Und Trainer Nielsen hatte vor diesem Spiel gegen Frankreich ein Minigolf-Turnier initiiert. Und sagte auch, das fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und dann sind alle gut drauf und man ist in
da hat er nicht Stimmung. Unrecht.
Genau, ja, absolut. Und im Endeffekt haben wir ja heute in der Vorbereitung vieler großer Fußballnationen, ist das ja alles schon fast eine Wissenschaft. Und damals hat er einfach gesagt, naja, wir müssen uns ja auch mal so ein bisschen aus diesem Trainingsalltag rausbringen und hat eben dann auf seiner Seite eine totale Identifikation geschaffen und beim Gegner den Eindruck erzeugt, als wäre Dänemark ja, so eine Amateurtruppe.
France was, even stood in the tunnel, a bit arrogant towards us. We had Sivibeck, who played in France at the time, and they came up to him and said, you know, don't be too tough on us today, don't be too rough because we've got to play the semi-final. And he's sort of relaying that to us, and we're like, no, absolutely no way we're going to let them off with that.
It was just a case of how easily can we beat Denmark? You know, they're not even fit. You know, they're not the best team in the world. And France at that time were, you know, a very, very good side.
Ja, da war es auch wieder schön herauszuhören von Schmeichel und Laudrup. Und diese Arroganz im Spielertunnel, die wird uns heute noch das ein oder andere Mal begegnen.
Glaubt ihr, das wird es heute noch so geben? In Zeiten von Social Media und keine Ahnung, wer alles mithört, würde ein Spieler heute noch sagen, ey, komm, wir sind eh schon im Halbfinale.
Ja, ich glaube, das ist so Psychotricks gibt es, glaube ich, schon.
Dass du dir da nach wie vor, auch wenn sie es mit vorgehaltener Hand machen mittlerweile.
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es da so ein paar so Animositäten gibt, gerade wenn du so, keine Ahnung, so ein City-United-Derby oder irgendwie sowas, wenn Real gegen Barca spielt, ich will gar nicht wissen, was sich dann, keine Ahnung, irgendein Barca-Spieler und ein Real-Spieler dann mal eben so rübergerufen hat.
Ich glaub, gut, das können natürlich auch Beschimpfungen sein, aber ich meine so wirklich, was dir richtig hinterher auf die Füße fallen kann.
Ach so.
Das meine ich. Hm. Also, dass die sich beschimpfen, ja logisch. Also klar, bei jeder
Ecke. Erinnert das ein bisschen an die Geschichte mit Liverpool und Milan. Bitte pack den Pokal nicht an, ja, vor dem Spiel. Genau. Mhm. Bloß nicht größenwahnsinnig werden, sonst fliegt dir das am Ende alles um die Ohren. Ja, doch.
Was ich übrigens interessant finde, ich meine, du hast jetzt gerade ganz schön die Gruppenkonstellation aufgezeigt. Also gegen den Gastgeber Schweden, gegen die Franzosen und gegen England. Und ich meine, Frankreich, klar, es dauerte noch dann weitere 6 Jahre, bis die Franzosen dann Weltmeister wurden. Aber ich habe jetzt gerade mal hier den französischen Kader aufgemacht. Da waren dann schon so Leute wie Laurent Blanc, Emmanuel Petit. Okay, Petit hat noch nicht gespielt, war noch sehr jung. Aber Laurent Blanc, Didier Deschamps war dabei. Im Sturm war Eric Cantona, hat alle 3 Gruppenspiele bestritten. Also das war jetzt nicht die schlechteste Gruppe.
Und vor allem, weil du sagst, Emmanuel Petit hat noch nicht gespielt. Der hat aber trotzdem schon eine ziemlich große Klappe gehabt.
Okay.
Und als Ersatzmann im Spielertunnel auch gesagt, dass sie das Ausscheiden locker nehmen sollen. Insofern, ja.
Also ich meine, es war eine mega Gruppe, wenn du dir allein bei den Engländern, Lineker, Kapitän, du hattest im Sturm, hattest du dann außerdem noch Alan Shearer. Du hattest echt eine krasse Gruppe, weil ich meine, du willst den Gastgeber eigentlich auch nie dabei haben. Die wachsen ja dann gerne mal über sich hinaus. Und sich da dann zu qualifizieren, ich weiß ja nicht, ob du jetzt darauf kommst. Oder ich kann ja mal Mario fragen, Mario, wenn du jetzt hörst, Schweden, Dänemark, Frankreich, England, was würde man da sofort sagen, welche beiden Mannschaften kommen weiter?
Ja, im Normalfall ist es England und Frankreich.
Und welche beiden Mannschaften sind ausgeschieden?
Ja, die anderen beiden.
Ja, England und Frankreich sind ausgeschieden.
Achso, nein, welche wären?
Ja, genau. Die beiden sind ausgeschieden. Das ist verrückt.
Ja. Ja, tatsächlich, vor allem, weil die Franzosen auch im Spiel, also sie haben versucht, einen Unentschieden zu verwalten und haben dann hinten raus eigentlich, ja, aufgrund dieser gegebenen Arroganz einfach Dänemark, und es wurde ja auch irgendwie, kam ja auch in diesem O-Ton schön zum Ausdruck, man dachte wohl, dass Dänemark auch nicht fit genug ist, um über 90 Minuten zu gehen. Tja, und da wurde nochmal gewechselt, dann gab es einen Joker-Treffer und am Ende steht oder stand Dänemark, man kann auch sagen verdient, im Halbfinale. Nun haben wir auch noch eine andere Gruppe, Olli hat eben schon die eine Gruppe wunderbar
direkt im Halbfinale.
Genau, denn wir haben, das muss man noch zur Einordnung sagen, wir haben damals nur mit 8 Mannschaften die Endrunde gespielt und nach der Gruppenphase ging es entsprechend direkt zu den Halbfinalspielen über.
Das waren noch Zeiten.
Das waren noch Zeiten. Heute spricht man ja über XXL-Turniere und an sich ist ja ist viel cooler, wenn du so einen Spannungsgrad irgendwie auch, ja, wenn einfach so ein gewisses Tempo drin ist, ne? Und du relativ schnell dann auch so
es zu den halt Entscheidungsspielen kommst. Es gibt halt als Fan viel, viel weniger Spiele anzuschauen und dadurch auch weniger Geld zu verdienen für die Verbände und Fernsehsender.
Dafür weißt du natürlich, jeder, wenn du nur 8 Teams hast, also 2 Vierergruppen, jeder schmeißt sich halt rein, weil jeder weiß, es kommen nur die ersten beiden weiter und die stehen dann gleich im Halbfinale.
Und es qualifizieren sich im Normalfall auch wirklich die Top-Mannschaften.
Ja, das stimmt. Du hast dann halt nicht
immer, aber
also du hast da jetzt relativ wenig Beifang. Ja, das stimmt schon.
Top-Mannschaften ist auch wieder eine schöne Überleitung. Ich danke euch sehr. Denn alle rechneten natürlich mit dem Endspiel Deutschland gegen die Niederlande. Denn da war noch eine Rechnung offen. 88 war das DFB-Team bei der Heim-EM im Halbfinale an Van Basten und Co. gescheitert.
Oh ja, da haben wir gerade vorhin schon zufällig drüber gesprochen.
Genau.
Hier in München.
Und die Niederlande hatte 1992 im letzten Gruppenspiel Deutschland mit 3:1 besiegt. Der Finaleinzug gegen die verrückten Dänen war also nur noch Formsache, zumindest aus Sicht der Niederländer.
We were standing in the tunnel just before we entered the pitch and I was looking at, you know, the likes of Goliath and Van Basten and Coleman and yeah, name them all, Bergkamp, and looking at our side, well, we don't exactly look like world beaters, you know, but again, you know, they looked very arrogant, you know, they looked like, okay, let's get the 90 minutes over and done with and we're in the finals against Germany, that was what everybody expected.
Ja, das zieht sich wie so ein roter Faden durch diese
dieser
Folge.
Tunnel, ne?
Der Tunnel, ja.
Aber auch da, er hat sie ja selber gerade, wer war das jetzt gerade, Hans?
Das war Brian Laudrup wieder.
Und er hat sie gerade alle aufgezählt. Frank de Boer, Ruud Gullit war Kapitän.
Megatruppe.
Jan Wouters, Rijkaard, Van Basten, Bergkamp, Brian Roy. Krass. Also, Favoritenschreck, die denen.
Aber vielleicht hat das dann auch am Ende Brian Laudrup auch motiviert, diesen Eindruck, den er da im Spielertunnel bekommen hat, denn er war eigentlich der beste Mann auf dem Platz. Und entsprechend haben sie es dann auch geschafft, die große favorisierte Niederlande in eine Elfmeterschießen zu drängen und dann versagten die Nerven von Marco van Basten. Und Dänemark stand tatsächlich im Finale. So locker das auch bei den Dänen wirkte, Trainer Nielsen, den wir jetzt heute auch schon gehört haben, galt trotzdem als sehr verbissen und er war auch vor dieser Nachnominierung als Trainer so ein bisschen in der Kritik und entsprechend war es umso erstaunlicher, als dann diese Geschichte rauskam, was vor diesem Halbfinale passiert ist. Und wir haben jetzt schon mehrfach eine amerikanische Fastfood-Kette hier angedeutet. Torhüter Peter Schmeich erzählte gegenüber der 11 Freunde, diese legendäre Geschichte, mit der eigentlich diese ganze Truppe meistens verbunden wird. Und zwar erzählt er, wir fuhren mit dem Bus an einer McDonald's-Filiale vorbei. Da haben wir ein bisschen gewitzelt. Trainer, wir würden so gerne ein paar Burger essen. Der Coach hat nichts gesagt, aber nach dem Training hielt der Bus tatsächlich vor der Filiale. Alles war extra für uns abgesperrt. Es war eine Überraschung des Trainers für die Mannschaft. Er hat uns dadurch eine Facette von sich gezeigt, die wir noch nicht kannten. Nach diesem Essen wollte jeder noch mehr für ihn tun.
Ja, das ist schön. Und das sind auch irgendwie so diese Geschichten, die die großen Trainer manchmal auszeichnen. Und gerade die Trainer, die schon ein bisschen älter sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er damals war, aber mir kommt es jetzt gerade so vor, als wäre das auch so eine Jupp Heynckes-Story vielleicht, die da möglich gewesen wäre.
Ja, so alt war
er
noch nicht.
Nee, vielleicht nicht, okay. Aber er war nicht so ein Nagelsmann-Typ, sagen wir mal, der so alt war wie seine Spieler. Und manchmal ist sowas eher so ein bisschen väterlich, der sich dann so ein bisschen um die Spieler kümmert und dann halt auch mal was erlaubt, wie es halt so ein Vater mit seinen Kindern macht.
Also Flemming Paulsen hat dann irgendwann mal auch in einem Elf-Freunde-Interview gesagt, als sich der Trainer dann eine Pommes gekauft hat, dann brach es quasi, war das Eis gebrochen und dann sind die anderen Spieler auch an den Schalter. So ein paar Spieler sollen auch draußen geblieben sein, das sagt auch die Legende. Also es war nicht die ganze Mannschaft.
McDrive oder was haben die gemacht?
Ja genau, aber das Beste ist...
Die haben doch geraucht, die konnten nicht rein.
Das Beste ist, dass eben die Spieler heute wirklich beteuern, wir waren nur einmal bei McDonald's. Und das finde ich so witzig, weil das ist ja am Ende so diese... Ja, das ist ja so diese Kultgeschichte, ja. Du, also vor einem EM-Halbfinale haust du dir die Kalorien rein und fettiges Essen und heute würde jeder sportwissenschaftliche Ernährungsberater im Kreis springen, wenn du in der Nationalmannschaft vorschlagen würdest, Wiener Schnitzel irgendwie vorm WM-Finale.
Und wie 54, haben Sie 54 war er übrigens. Ich habe gerade relativ lange
schon gefragt,
Mario, was macht er denn mit seinen Händen da?
Ich habe mir den Händen nachgezählt, ja, wie alt Richard Möller-Nielsen damals 54. war. Ja. Hans hat es gesagt, er ist vor 6 Jahren verstorben. War damals 54 Jahre alt, also ja, kein Nagelsmann-Typ, aber jetzt auch noch nicht im Jupp Heynckes-Alter. Ja, aber das ist so ein bisschen, das erinnert mich auch so an eine Handballmannschaft. Also es gibt ja auch echt, das fand ich ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, 2007 ist ja Deutschland Handball-Weltmeister, nee,
doch
Weltmeister geworden, genau, in Deutschland und da war das dann auch so, dass irgendwie innerhalb der, es war in der Gruppenphase, hatte einer der Spieler Geburtstag und da gab es dann Torte und Weißbier.
Der Pommes oder wer, ja.
Nee, ich weiß nicht, wer Geburtstag hatte, aber sowas kann man sich auch 2007, hätte man sich das beim Fußball nicht vorstellen können.
Ich stelle mir gerade vor, wie sich damals Peter Schmeichel, der XXL-Kleiderschrank, dann so ein Happy Meal gekauft hat. Wie mit einem Spielzeug.
Man muss ja im Nachhinein auch froh sein, dass da nichts passiert ist beim Minigolf, wenn ich mich erinnere an Craig Bellamy, glaube ich, oder? Der hat doch mal einen verprügelt mit einem Golfschläger.
Ist das so?
Ich glaube.
War Craig Bellamy nicht damals bei dieser Schlägertruppe bei Leeds oder so? Nee, ja, das war, nee.
War dann bei Liverpool.
Nee, das war Liboya, glaube ich. Liboya.
Ja, aber es kann sein, dass die beiden, ich habe da was mit einem Golfschläger im Kopf.
Nee, das war auch Tiger Woods, das war auch mit dem Golfschläger.
Ach komm.
Also nee, mit seiner Frau, aber das ist jetzt egal.
Das ist ganz was anderes.
Mach ganz schnell weiter.
Aber bevor wir ganz hier, kurz, ey, ja? Wenn man die Narbe hier anschaut bei mir, zwischen an der Harry Potter Stelle kann man sagen, das war ein Minigolfschläger.
Ui.
Als Kind.
Okay, das hast du dich bringt selber euch geschlagen? Zu Hause jetzt nicht allzu viel, aber Mario hat zwischen den beiden Augenbrauen eine Minigolf.
Das ist glaube ich immer Loch 16, wo du den Ball so doll schlagen musst, damit du...
In diesen Kescher, ne?
Ja, genau.
Da versage ich immer.
Und danach war ich bei McDonald's.
So, wenn jetzt zu Hause jemand sitzt und gerade an McDonald's denkt oder an andere fettige Fastfood-Produkte und sich vielleicht auch die Frage stellt, wann kommen wir denn endlich zu Deutschland, ja? Dann kann ich ihn beruhigen. Also wir können jetzt keine Burger irgendwie über den Podcast zubereiten. Aber wir kommen jetzt allmählich zur deutschen Nationalmannschaft, denn die ist ja am Ende dann auch auf Dänemark getroffen im Finale. Und auch dieses Spiel hat eine kuriose Geschichte. Und zwar soll wohl ein Teil der Mannschaft bis morgens um 5 Uhr in der Hotellobby gesessen haben.
Vor dem Spiel oder nach dem gewonnenen Halbfinale?
Vor dem Spiel, also nach dem gewonnenen Halbfinale saßen sie auch in der Hotelbar und haben, also sind quasi versackt.
Das war wie im Berghain, da geht die Party von Freitag bis Montag.
So gegen Schweden, muss man dazu sagen, ne? 3-2 gegen Schweden gewonnen. Also im Halbfinale. Die Deutschen.
Die Deutschen, genau. Ja. Und die Dänen sind eben auch versagt, weil klar, wer rechnet damit, dass du die große Niederlande aus dem Turnier kickst. Aber dann gab es eben das große Finale und wir haben ja hier schon von anderen Fußballern gehört, Mario Basler, der irgendwie gegen die Hotelbar nachts gekämpft hat und am Ende auch als Gewinner vom Hocker gegangen ist. Damals war es etwas, ja man kann sagen, nicht so alkohollastig, aber trotzdem waren die Spieler sehr lange wach. Und es hat auch ein bisschen Stil, denn Torwart Peter Schmeichel soll wohl am Klavier geklimpert haben. Oh. Was man sich jetzt bei diesen Pranken irgendwie nur schwer vorstellen kann.
Ja, der hatte, die Handschuhe dann schon aus. Also.
Und Trainer Nielsen kam runter, und also um 5 Uhr morgens, und hat dann auch wohl sehr sympathisch reagiert, weil er hat dann nur gesagt, ach, ihr seid auch Frühaufsteher.
Geil. war doch vor ein paar Jahren auch so, als Max Kruse irgendwann mal, als er noch bei Werder war, irgendwie einen Autounfall hatte, morgens um 4 oder so. Mhm. Und irgendwer, ich weiß gar nicht, aus Postillon oder irgendwer war es, der dann, oder Fums oder so, die dann getwittert hatten, was wollt ihr denn alle? Ist doch vorbildlich. Der ist schon morgens um 4 unterwegs auf dem Weg zum Training.
Und hat sein Geld im Taxi dann weggelegt.
Ja. Ja, Max Kruse, das waren noch Zeiten.
Jetzt bei Werder.
So, jetzt machen wir den Vorhang auf und wir gehen ins Stadion, denn jetzt ist Finaltime. Guten Abend allerseits aus deutscher Sicht. Na, wer war's?
Heribert Fassbender,
Kommentatorenlegende von der ARD. Und der hatte neben sich sitzen Kalle Rummenigge. Das dürfte der ein oder andere Nachholspielhörer noch im Ohr haben. Kalle Rummenigge war ja auch 1990 neben Gerd Rubenbauer im Finale Co-Kommentator. Und ich habe mir das Spiel komplett angeschaut. Kalle Rummenigge auch teilweise mit richtig guten taktischen Einordnungen. Also das war damals schon so ein Thema, was man heute von The Zone kennt, dass der Co-Kommentator so der Taktikexperte ist. Damals gab es schon eine ähnliche Aufteilung.
Ich finde das sehr schade, dass es das im deutschen Fernsehen nicht ganz so, oder im deutschen Fußballfernsehen, dass das nicht ganz so verbreitet ist, dass man wirklich, also dass man einen Co-Kommentator dabei hat. Im US-Sport hast du teilweise zwei Co-Kommentatoren. In England, ich meine, Mario, du saßt oft genug neben Martin Tyler, warst jetzt nicht der Experte, sondern der Zuflüsterer sozusagen, aber Martin sitzt da ja auch immer mit Neville oder so.
Ja, meistens mit Gary Neville, ja.
Genau, ich finde das schade, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Hans hat jetzt gerade The Zone angesprochen, Sky probiert es ja auch immer wieder beim Topspiel am Samstagabend mit Lothar Matthäus. Aber es hat sich einfach nicht so durchgesetzt. Ich verstehe immer noch nicht, warum nicht. Bei der WM90 hat man es ja auch gemacht mit Rummenigge.
Ja, ja, eben. Und bei uns ist es immer weniger geworden und in England ist es viel mehr geworden. Da kommentiert kaum mehr einer alleine ins Spiel.
Aber vielleicht hat sich Lothar Matthäus damals gedacht, als er den Kalle Rummenigge erlebt hat, das will ich auch irgendwann mal werden, Experte im Fernsehen. Denn Lothar Matthäus, der WM-Kapitän, war nicht dabei. Der hatte einen Kreuzbandriss, haben wir, Olli, kannst du gleich nachreichen, in Folge XY, als wir über Lothar Matthäus gesprochen haben, auch thematisiert.
Ich gucke gerade mal nebenbei, erzähl weiter.
Den hat er sich bei Inter Mailand damals zugezogen, großer Ausfall natürlich, auch Rudi Völler hatte sich in der Vorrunde den Arm gebrochen, war also als Torjäger nicht mehr am Start, ist aber extra fürs Finale eingeflogen. Da gibt es in diesem YouTube-Video, was die ARD in der Corona-Zeit nochmal hochgeladen hat und aufbereitet hat, gibt es schöne Bilder wie Rudi Völler mit einer Frisur, für die brauchst du einen Waffenschein, neben Wolfgang Niersbach sitzt, der damals eben noch DFB-Pressesprecher war. Alles hat irgendwo eine Vergangenheit und gerade diese ganzen bekannten Gesichter des Fußballs tauchen immer wieder auf.
Lothar Matthäus übrigens Folge 19.
Dann
haben wir eine eigene Folge gewidmet, wenn ihr da reinhören wollt. Da geht es um die ganze Karriere von Lothar Matthäus. WM, Inter Mailand, Bayern München, Cosmos New York. Es geht um Vereine und Frauen. Es lohnt sich.
Ja, lohnt sich wirklich. Große Karriere und wir sind gerade bei einem sehr großen Spiel, EM 92.
Nee, nicht Cosmos New York, sagt Mario gerade. Metrostars natürlich. Cosmos New York war Franz Beckenbauer und Pelé. Danke, Mario.
Auch das ist jetzt wieder Dankeschön dafür, denn Franz Beckenbauer.
Das war nur mit Blicken.
Franz Beckenbauer und Pelé saßen auch in Göteborg im Stadion. Also,
ach was.
Oder wie unser Freund Max Bielefeld sagt, Pelé.
Ja, genau, er heißt eigentlich Pelé. Ja.
Die beiden Fußballlegenden saßen nebeneinander. Das heißt, es war auf den Rängen absoluter Promi-Faktor. Auf der Trainerbank, so ein bisschen Promi-Faktor, denn es war das erste Turnier von Berti Vogts als Bundestrainer. Und es war das erste Mal eine gesamtdeutsche Mannschaft, die aufgelaufen ist, denn wie wir alle wissen, es gab die Wende und dann sind viele von den DDR-Fußballprofis natürlich dann in die deutsche Nationalmannschaft übergegangen. Namen wie Thomas Doll, Andreas Thom oder eben auch Matthias Sammer.
Ich finde ja übrigens, dass Franz Beckenbauer, also wir kommen ja jetzt gleich auf das Ergebnis beziehungsweise auf den Spielverlauf und auf das Ende dieses Spiels. Franz Beckenbauer hat so jetzt im Nachhinein, ne, klar, hinterher ist man immer schlauer, Berti Vogts wirklich keinen Gefallen getan, dass er nach der WM gesagt hat, nach der WM 1990, ne, und wenn jetzt noch unsere Freunde aus den neuen Bundesländern dazukommen, sind wir auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar. Weil ich meine, damit, du machst dem so einen Druck und ich meine, es war ja auch nun so, du hast eben gerade die Namen genannt, Andi Thom, der erste Bundesliga-Profi wurde, der legal quasi von Ost nach West gewechselt ist. Dann hattest du noch Thomas Doll, den genialen Mittelfeldtechniker und Matthias Sammer, der ja dann später noch Europas Fußballer des Jahres wurde. Also das war wirklich ein All-Star-Team.
Thomas Doll wirbelt wirklich, der ist dann irgendwann eingewechselt worden, der wirbelt echt über den Platz, hatte eben auch so eine Lockenpracht.
Ja.
Und es sieht aus wie so ein Pudel, den man gerade irgendwie von alleine gelassen hat, der irgendwo hinter dem Ball herrennt.
Also ja, wie gesagt, also wenn da jetzt Rudi Völler und Lothar Matthäus noch dabei gewesen wären, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
Aber Mario, du weißt es, deshalb frage ich dich nicht, wer war der beste Spieler des Turniers?
Wie? Du schaust mich aber an, wieso? Du fragst mich gar nicht.
Nein, er hat auf mich gezeigt, meinte, du weißt es, Mario.
Ach so, wer war der beste Spieler des Turniers?
Mhm. Der beste Deutsche wahrscheinlich. Ne?
Ja, man kann schon
Also mindestens der beste
Deutsche. Warte, es war Kalle Riedle.
Dö.
Nee. Nein. Hat er nicht? War der Torschützenkönig?
Es war Thomas Hessler. was mich sehr überrascht hat.
Wer war Torschützenkönig? Weiß man das?
Kalle Riedle mit zwei anderen noch zusammen. Ah. Aber auch nur mit drei Toren.
Das hatte ich noch im Kopf.
Mit drei Toren.
Ja, mit drei Toren.
Es gab natürlich auch nicht so viele Spiele, muss man dazu sagen.
Ja, ich glaube, Henrik Larsen, der für Dänemark dann eben in diesem
Halbfinale
gegen Dennis Holland Bershka, getroffen hatte.
Thomas Brolin, Henrik Larsen,
Karl Thomas Riedle. Brolin war auch so ein geiler Spieler.
Aber Ike Hässler hat zwei Tore gemacht.
Naja, jetzt habe ich euch mal so das Setting dieses Finals beschrieben. Eine kleine Erwähnung sollte noch, also es sollte noch eine kleine modische Erwähnung geben. Zum einen das Torwarttrikot von Peter Schmeichel. Ein
schlimm,
wild,
oder was?
Bunt gepunktetes Trikot. Also auf jeden Fall hat das allein schon Angreifer sicherlich abgeschreckt.
Wie die Faber-Trikots vom VfL Bochum.
Ja, furchtbar. Und dann vor allem auch Berti Vogts. Berti Vogts mit Hemd und Krawatte und dann aber so eine lilafarbene Trainingsjacke drüber. Und dann
über Anzug.
Über Anzug, ja, über das Hemd.
Ja.
Und dann hast du eben, wie ich eben schon beschrieben habe, auf der Bank eben Rudi Völler mit dieser Dauerwelle.
Und eine Gucci-Bauchtasche, oder? Ja,
ich werde jetzt einfach mal, ohne zu wissen, ob wir es durchziehen können, einfach mal unseren Hörern versprechen, dass wir dieses Foto nachreichen werden. Entweder auf nachholspiel.de in den Shownotes oder irgendwie auf unserem Instagram-Account. Ansonsten
malt Olli es in Paint.
Oh ja, ja, da bin ich groß.
Ja, die erste große Chance des Spiels gehörte Stefan Reuter. Stark von Matthias Sammer in Szene gesetzt. Stefan Reuter, damals 25 Jahre alt. Und Stefan Reuter war, das höre ich dann, habe ich aus dem Kommentar von Karl Rummenigge, dem Experten, herausgehört, Stefan Reuter war der schnellste Spieler im deutschen Kader. Ich finde das persönlich einfach sau interessant, wenn du heute Stefan Reuter als Figur von 1990 wahrnimmst und jetzt so als Augsburgs langjährigen Macher, Sportdirektor, Manager, wie man, glaube ich, in Augsburg sagt, dass der mal der schnellste Außenverteidiger
war. Ich kann mich erinnern, der war ja auch in Dortmund Rechtsverteidiger dann hinten raus in der Karriere sozusagen, nachdem er ja vorher auch bei den Bayern unter anderem und auch in Italien war. Der war schon echt schnell, aber der schnellste, vor allem, ich bin ja dann immer so stereotyptechnisch unterwegs und glaube dann immer, dass so Leute wie jetzt Thomas Doll oder so kleine Dribbler, dass die schnellsten sind. Aber gut, wer hat das gesagt? Wenn das Fassbender sagt, dann muss
es hat stimmen. Karl Rummenigge gesagt.
Ah, Karl Rummenigge.
Ja, und der hat natürlich auch das ganze Turnier irgendwo beobachtet. Ja, es gab wirklich viele Szenen, wo ich mir auch dachte, krass, der rennt mit so einer Dynamik und mit so viel Entschlossenheit die Linie hoch und runter. Sehr beeindruckend. Doch dann kam die 19. Minute.
Ja, der Glasner mit Infometer, der kommt Jan Jensen. Ja! Jürgen Hut! Nein. Jammen. Lieder sie punkten, John packt sie jetzt.
Ja, das berühmte Eieieiei. Also,
Kalle Rummenigge hat sich aber verändert.
Ja, wenn du jetzt mal so den deutschen Live-Call drüberlegst, klar, das ist auch so ein gewisser Schockmoment aus deutscher Sicht, aber die können da tempomäßig nicht mithalten.
Okay. Was war das für ein Tor? Also ich habe es jetzt, muss ich zugeben, nicht so richtig vor Augen.
Ja, es war ein ziemlich, also man muss sagen, diesem ganzen Tor von John Jensen, auch John Faxe Jensen genannt, sagen sie ja auch, das war so sein Spitzname.
Oder
Faxe, ja. Ich habe in der Elf-Freunde gelesen.
Woher kommt wohl der Name Faxe?
Ich habe in Elf-Freunde unter einem Foto gelesen, der Olaf Marschall Nordeuropas. Denn,
ich würde sagen, das ist ein Lob.
Der hatte keinen Schnörres, aber eben auch eine Lockenpracht auf dem Kopf, die ja, ihresgleichen suchte. Olaf Marschall war, glaube ich, auch damals noch gar kein Begriff, oder? Der kam doch erst viel
nicht
später.
Nicht in Westdeutschland.
Ja. Wie auch immer, es war ein Schuss wie ein Vorschlaghammer zum 1:0, 19. Spielminute. Und das Ganze war, wie ich finde, nicht gerade regelkonform, denn der Kollege Wilfort hatte zuvor Andreas Brehme, der eben die Kapitänsbinde übernommen hatte von Lothar Matthäus, an der linken Außenbahn umgehauen, aber wirklich für Erwachsene, sage ich euch. Also, dass der Andi Brehme danach überhaupt noch laufen konnte, war ein Wunder. Und das hatte aber der Schiedsrichter, der aus der Schweiz kam, ein sogenannter Herr Schiedsrichter, ich habe nur aufgeschrieben. Schiedsrichter Galla, ich habe den Vornamen
hier. Bruno Galla.
Bruno Galla, ja.
Oh, da muss ich ganz kurz Exkurs, Hans, bevor du weitermachst. Wir hatten in der vergangenen Folge darüber geredet, dass Rudi Glöckner, damals noch DDR, 1970 im WM-Finale, der bis heute und überhaupt insgesamt einzige deutsche Schiedsrichter in einem WM-Finale war.
Das war der einzige Schweizer, oder wie?
Nee, ich wollte nur sagen, Faktencheck.
Ach so.
Mein Fakt hält Stand, unserem knallharten Faktencheck. Es ist so, Rudi Glöckner, damals DDR, bis heute der einzige deutsche Schiedsrichter in einem Weltmeisterschaftsfinale.
Der Award-Fakt der Folge, den ich dir auch heute vor den Platz gestellt habe, der darf da stehen
bleiben. Ja, der bleibt hier schön stehen. Und jetzt kommst du weiter mit Bruno Galla.
Ja, Bruno Galla. Also der hatte das genauso wenig wie sein Assistent an der Linie nicht geahndet, dieses Foul. Also der Ball, Schuss wie ein Strich, unhaltbar für unsere Nummer 1 damals, Bodo Ilgner. Und dann gab es ja schon eine kleine Reaktion der deutschen Mannschaft und vor allem Klinsmann hat da vorne viel gewirbelt, hatte auch einen undankbaren Job, denn ihr könnt euch vorstellen, die Dänen waren körperlich einfach auch rigoros. Da gab es sehr, sehr viele Szenen, die heute abgepfiffen werden würden oder wo sich der Spieler, viele Grüße an Herrn Neymar, mindestens 5 oder 6 Mal auf dem Boden noch rollen würde, um einfach seinen Schmerz zum Ausdruck zu bringen. Das war damals nicht der Fall, da ist man einfach aufgestanden und hat weitergespielt. Klar, standen jetzt auch so Eisenfüße wie Guido Buchwald, Jürgen Kohler alle auf dem Platz. Aber es gab eine große Chance, eingeleitet von Stefan Effenberg. Auch das war ein neues Gesicht in dieser 92er-Truppe. Und wie wir alle wissen, hat er danach eine große Karriere, zumindest auf Vereinsebene hingelegt, in der Nationalmannschaft. Das werden wir dann nächste Woche klären. Gab es ein, ja, sagen wir mal, ein blödes Ende, so aus seiner Sicht. Es gab also diese riesige Gelegenheit und im Nachhinein wird gesagt, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Es stand 0-1. Klinsmann,
also Effenberg hatte die Chance, oder was?
Nee, Effenberg hat sie eingeleitet und Klinsmann hatte die Chance. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Zitat von Peter Schmeichel. Ich muss heute so ein bisschen den Vorlesebären geben. Denn Peter Schmeichel sagt, es war vielleicht die beste Parade meiner Karriere. Und wenn das ein Peter Schmeichel sagt, dann muss das eine krasse Szene gewesen sein. Ich sah Stefan Effenberg auf mein Tor zu laufen. Er steckte den Ball auf Jürgen Klinsmann durch und der schoss aus der Drehung, das konnte Klinsmann wie kein anderer. Ich tauchte in die Ecke und streckte mich mit allem, was ich hatte. Mein rechter Arm, meine Finger, alles stand kurz vor der Explosion. Dann spürte ich den Ball an meiner Hand klatschen, ich blickte Richtung Tor, alles passierte in Zeitlupe. Der Ball ging am Pfosten vorbei und ich sah mich um, in Klinsmanns Gesicht sah ich blankes Entsetzen. Da wusste ich, jetzt können wir tatsächlich auch dieses großartige Team schlagen.
Das ist schon ein Schnacker, ne? Aber gut, wer gewinnt, hat recht. Hans, ich habe mir ja extra das Spiel vorher nicht angeschaut, weil ich mir das von dir erklären oder erzählen lassen wollte. Ich sehe jetzt nur gerade mal so in den Statistiken, Deutschland 5 gelbe Karten, Dänemark nur eine. Hast du, als du dir diese 90 Minuten angeschaut hast, war Deutschland irgendwie, liefen die immer hinterher oder war das so eine kämpferische...
Also was ich eben schon angedeutet hatte, also ich habe vom Laptop die ganze Zeit selber die Karte gezogen, weil ich den einen oder anderen schon frühzeitig vom Platz gestellt hätte. Deutschland hatte, und das hat auch Kalle Rummenigge als Experte dann ganz schön auf den Punkt gebracht, irgendwo fehlten dann auch die Ideen. Klar, hinten raus war dann Peter Schmeichel auch ein sogenannter Faktor für die Dänen. Aber es war schon so, dass sie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und vor allem die Dänen auch irgendwann dann angefangen haben, dieses Finale auch anzunehmen. Also die waren ja auch spielerisch nicht schlecht. Sie haben gegen Holland mit einem überragenden Brian Laudrup und einem Doppeltorschützen Larsen ein super Spiel gemacht. Und das war ja das, was den Dänen ja immer in die Karten gespielt hat, dass die meisten Mannschaften dachten, naja, also die sind eben nachnominiert worden, die waren in der Quali nicht gut, die haben keine Vorbereitung gehabt. Was übrigens auch Peter Schmeichel im Nachhinein auch als totalen Vorteil angesehen hat.
Ja.
Denn wenn du eine kurze Vorbereitung hast, dann bist du natürlich auch weniger auf einem Haufen. Es gibt weniger Platz für damals schon Werbetermine und alles hat irgendwo eine viel größere Fokussierung auf das eigentliche Turnier.
Aber sie hatten ja trotzdem schon 4 Spiele bis zum Finale. Also da waren die dann schon zumindest mal eingespielt, aber... Man hat schon ungefähr gewusst, was da auf einen zukommt.
Ja, genau, das meine ich nämlich gerade. Hast du irgendwie in deiner Recherche gesehen, ob es auch ähnlich wie bei den Franzosen oder bei den Engländern oder bei den Niederländern irgendwie eine gewisse Arroganz der Deutschen gab? Hast du da irgendwas bemerkt in der Recherche, dass es Spieler gab, die den Gegner unterschätzt haben?
Was wurde im Tunnel gesagt?
Ja, also was könnt ihr euch denn vorstellen, wer von den deutschen Spielern da so eine gewisse Arroganz hätte an den Tag legen können?
Boah, ich gehe jetzt gerade mal den Kader durch, irgendwie fast jeder, weil, also das soll jetzt nicht doof klingen, aber ich meine, wenn ich jetzt mal gucke, Bodo Ilgner, Weltmeister, Jürgen Kohler, Weltmeister, Guido Buch, Weltmeister, Reuter, Weltmeister, Breme, Hessler, Klinsmann.
Wir fragen einfach mal den Menschen, der am meisten beleidigt wurde anscheinend in diesem Tunnel, Brian Laudrup.
Stefan Effenberg phoned me on the night before the final and said, you know, after the final whistle, we'll swap shirts, and I said no problem, we'll do that. And you know, I heard on his voice it was just a matter of 2-3-4-0 for Germany. After the final whistle, I was looking, Stefan Effenberg, where is he? Is he ready to swap shirts? No. He left the pitch, you know, I never saw him.
Ja, wo ist Stefan Effenberg?
Wurde nie mehr gesehen.
Wir werden ihn nächste Woche dann suchen, in unserer Stefan Effenberg-Folge. Und vielleicht auch da wieder finden. Ja, Brian Laudrup und Effenberg hatten damals gemeinsam das Vergnügen beim FC Bayern. Mhm. Und Laudrup, wie du eben schon sagtest, als der Einspieler lief, ist dann auch nach dieser Saison gewechselt.
Beide.
Beide sogar gewechselt,
Effenberg,
ja.
Effenberg ist auch im Sommer 92 ist er auch gewechselt.
Dann haben sie auf jeden Fall seitdem nicht mehr telefoniert. Ja, aber es war natürlich auch da wieder es war auch damals wieder ein Arroganzanfall, in dem Fall in Person von Stefan Effenberg. Und ja, anscheinend war das für Herrn Laudrup wie ein rotes Tuch. Das hat ihm gut getan, dass man ihm im Tunnel immer wieder mitgegeben hat. Vielleicht darf man ja auch nicht unterschätzen, war da auch viel Interpretation. Ne? Klar, wenn Leute mit ihm direkt reden, keine Frage, aber so ein bisschen kann man es natürlich auch überziehen, theoretisch.
Ich muss gerade ganz kurz nochmal eingreifen, weil ich ganz genau weiß, dass wir natürlich auch relativ viele Klugscheißer unter unseren Hörern haben. Ihr glaubt nicht, ich habe gerade gesagt, Stefan Effenberg ist nach dieser Saison zum AC Florenz gewechselt. Was glaubt ihr denn? Wohin ist Herr Laudrup gewechselt?
Zu Bayern.
Nein, nach dieser Saison.
Ach so, nach der Saison.
Laudrup ist zu Florenz. Real Madrid. Nee.
Ja.
Sein Bruder war bei Real Madrid, oder?
Zu Florenz.
Zu Florenz, ja, also.
Die sind beide zum AC Florenz gewechselt.
Das ist ja eine geile Geschichte.
So viel zum Thema, die haben danach nicht mehr geredet.
Siehst du, deshalb steht da der... Das
heißt ja nicht, vielleicht haben sie wirklich nicht mehr geredet.
Der Fakten-Award steht da bei Olli genau richtig.
Wie geil ist das denn?
Aber das ist ja in dem Fall eben auch von mir interpretiert gewesen. Insofern...
Ich finde das auch klasse, weil man sich das natürlich gut vorstellen kann, wie Effenberg das vielleicht gar nicht böse gemeint hat, sondern einfach nur das Trikot mit ihm tauschen wollte, weil hey, wir kennen uns und wir wechseln ja auch zum gleichen Verein und ist doch cool. Aber es ist ja ähnlich wie in dieser Michael Jordan-Doku, ich weiß nicht, ob ihr sie geschaut habt auf Netflix, The Last Dance. Michael Jordan hat dann auch solche Anlässe, die eigentlich gar nicht so schlimm waren, ganz oft als Motivation, als Futter benutzt, um noch motivierter zu sein, um noch aggressiver gegen diesen Gegner, der ihn vermeintlich unterschätzt oder beleidigt hat. Das hat er dann genutzt. Und vielleicht hat das Laudrup dann auch so gemacht. Vielleicht war Effenberg in dem Moment gar nicht irgendwie überheblich oder doof oder arrogant, sondern Laudrup hat es einfach für sich so verstehen wollen und hat es dann daraus so sein Feuer genommen. Finde ich witzig.
Ich habe gerade nochmal Bock, mir die dänischen Kommentatoren-Kollegen anzuhören. Denn es fiel ja noch ein zweites Tor.
Richtig.
In der 78. Minute.
Tausch mit Jensen auf Wilford. Wilford in Up. Attack in Wilford. Ja. Hund. Nein.
Ja, wie konnten die beiden eigentlich kommentieren, wenn sie sich doch währenddessen die ganze Zeit die Augen reiben mussten? Denn es steht 2-0 Dänemark gegen Deutschland. Unglaublich.
Ja, vor allem, also wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt mir nicht angeschaut. Du hast jetzt von dieser einen Chance von Klinsmann gesprochen. Hatten denn die Dänen noch Chancen? Also war das oder war es mehr ein Abtasten und die Dänen haben sich hinten reingestellt und auf Konter gewartet?
Ja, es war schon so ein, du hast hinten raus dann schon gemerkt, dass natürlich auch Deutschland dann auch nochmal gedrückt hat. Deshalb habe ich auch Peter Schmeichel positiv hervorgehoben, der am Ende, wie dann auch Brian Laudrup mal auch im Rahmen dieser Doku sagt, outstanding war. Also jeder hat spätestens in diesem Spiel gesehen, dass Peter Schmeichel damals, glaube ich, 27 Jahre alt, 28 Jahre alt, ein großer Torwart ist und ja dann auch nochmal eine ziemlich gute Karriere auch hingelegt hat. Mario, es tut mir leid, ich muss einmal die Andeutung machen, 99,
ich hab's gewusst.
War natürlich Peter Schmeichel auch. Ein Faktor, wie man immer so schön sagt.
Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich es selber kurz sagen soll. Und dachte ich, nee, vielleicht seid ihr heute mal so nett. Und
ich finde halt, Peter 99. Schmeichel ist für mich der United-Keeper irgendwie.
Ja,
weil ne, damit sind wir auch irgendwie aufgewachsen und sozialisiert worden. Witzig ist übrigens, dass seine letzte Profikarriere Manchester City noch war. Also das hat man gar nicht mehr so vor Augen, dass er da ganz hinten raus nochmal seine Karriere hat ausklingen lassen. Mhm. Weil für mich ist er immer der United-Keeper, jetzt nicht nur wegen dieses Champions-League-Finals, sondern also an sich so. Und das ist ja, damals war er auch übrigens gerade ein Jahr bei United, da fing das erst alles an, dass sie sich dann zum Rekordmeister machten. Mhm. Ja,
wir sprechen übrigens die ganze Zeit über Schmeichel, aber wir haben noch gar nicht den Torschützen vom 2-2.
Entschuldigung, ja.
Das war natürlich Kim Wilford.
Natürlich.
Der Name ist heute
Wann
schon
war
gefallen.
Das denn?
78. Spielminute.
Ja, da war nicht mehr viel Zeit.
Was hatte Kim Wilford davor für eine Rolle eingenommen? Auf dem Platz? Habt ihr zugehört?
War er nicht der Vorlagengeber vom ersten Tor?
Nee, er hatte Andi Brehme den Fuß abgeschraubt. So gesehen. Aber dass Andi Brehme noch weiterspielen konnte, beweist eben auch diese Szene in der 78. Spielminute. Denn er ist Brehme und Thomas Helmer, damals auch schon großes Nachwuchstalent in der Innenverteidigung, davongelaufen, hatte aber den Ball mit der Hand gespielt. Das heißt, wie man das heute so kennt, der Ball kommt halb hoch, er führt ihn irgendwie mit der Hand mit und Karl-Heinz Rummenigge und Heribert Fassbinder hatten sofort den Tatort erkannt und gesagt, auch hier geht im Ganzen eine strittige, wenn nicht sogar verbotene Szene voraus, der Treffer hätte nicht zielen dürfen.
Im Moment, das heißt, laut Rummenigge,
Beide Tore
irregulär.
Beide Toren gehen
Wie würdest du das sehen? Also ich meine, wenn man den Jungen live kommentiert.
Ich hätte den einen oder anderen Spieler mindestens mit Gelb bestraft. Also die Szene an Andi Brehme ist wirklich das Körperverletzung. Gut, jeder Kreisliga-Kicker wird wahrscheinlich sagen, mache ich jedes Wochenende. Aber es ist, finde ich, für ein EM-Finale schon wirklich harter Tobak. Da haut er den echt um und Brehme...
Da hört man heute auch gar nichts mehr zu. Das finde ich krass.
Nee, ja, wirklich also, gar nichts. Meinst du, dass wenn es den Videobeweis schon gegeben hätte, klar, dann wäre das 0-0.
Logisch. Dann hätten sie auch die Münze geworfen am Ende.
Wie 1970.
So wie 1970.
Also es war so klar, beides Mal.
Ich fand es sehr klar. Also das Foul an Brehme von Wilford war sehr klar. Und dass er den Ball mit der Hand mitnimmt, ist auch klar. Hat aber witzigerweise auch auf dem Platz keiner...
Es gab keine Beschwerden.
Nee,
von der war das so ein offensichtliches Thierry Henry gegen Irland Hand?
Ja, oder? So plump war es nicht, aber es war schon auffällig. Mhm. Und Kalle Rummenigge ist es eben, wie gesagt, aufgefallen und allein das zeigt ja schon, dass es irgendwo den Leuten vor den TV-Bildschirmen ja dann auch hätte auffallen müssen.
Der Kollege übrigens, heute Nachwuchskoordinator bei Brøndby Kopenhagen, nur so nebenbei. Ich habe von dem bis eben gerade noch nie was gehört. Der ist bei, ich meine, Brøndby ist jetzt nicht gerade der unbekannteste Verein, ist er jetzt gerade Leiter und Chef der Nachwuchsabteilung.
Ja, und dann war das ganze Ding abgefrühstückt. Man muss auch, finde ich, immer zur Einordnung sagen, da bin ich immer ein großer Fan davon, dass jetzt auch die Dänen, wir haben eben über den Turnierverlauf gesprochen und ja, es gab noch nicht so viele Spiele, aber trotzdem waren die im Finale auch so ein bisschen auf der Felge unterwegs, denn einer ihrer Leistungsträger, Henrik Andersen, hatte sich gegen Holland die Kniescheibe gebrochen.
Boah.
Und auch das war so ein Moment, der der Mannschaft voll den Wind aus den Segeln genommen hat, weil wir kennen das von anderen großen Verletzungen, dass dann so eine Mannschaft auch erstmal bedröppelt ist, ne? Und dann denkst du dir, fuck, also irgendwie ist jetzt der
auch
Erfolg.
Aber auch da kannst du ja Kraft draus ziehen.
Ja, ich klar, meine, haben sie ja dann auch gemacht.
Irgendwann, die haben ja so viele Gründe, um Kraft aus irgendwas zu ziehen.
Ja, und
Respekt.
Ja, also der spielt auch gleich noch in unserem nächsten Einspieler eine kleine Rolle, dieser Henrik Andersen. Und der Kapitän Lars Olsen hatte eine geprellte Hüfte und wie Peter Schmeichel im Nachhinein gesagt hat, er konnte sich nicht einmal mehr richtig drehen. Naja, gut, das stelle ich mir motorisch auch schwierig vor als Innenverteidiger. Aber insofern
hatten... Da gibt es welche, die sind damit bis ins Champions-League-Finale gekommen, ohne dass sie sich jemals drehen konnten.
Ja. Meinst du Daniel van Beuten? Oder
ja, genau, gegen Milito 2010 und das meine ich wirklich.
Geil, das war einfach mal so ein Schuss ins Unbekannte.
So, bevor ich mit euch beiden eine kleine Diskussion führen möchte, um auch mal in die heutige Zeit zu kommen, hören wir uns doch einmal kurz den Empfang an der dänischen Nationalmannschaft von Danish Dynamite in Kopenhagen.
Zu einem Triumphzug wurde die Ankunft der Europameister heute Vormittag. 100.000 warteten auf dem Platz vor dem Rathaus. Im Krankenwagen bringt Henrik Andersen den Pokal. Auf dem Balkon des Rathauses feiert die Nationalmannschaft mit der Menge den Sieg über den Weltmeister.
Ja, zum einen witzig, also das ist ein Tagesschau-Beitrag, war natürlich Thema, also großes Thema in Deutschland. Übrigens, nach diesem Schade Deutschland, alles ist vorbei, siehst du dann die bedröppelten Weltmeister aus dem Flieger aussteigen.
Und da sagt nochmal einer was gegen die Deutschen, von wegen so gehen die Gauchos gehen so, ne? Also.
Aber sehr, sehr witzig, also Henrik Andersen, der da wirklich auf so einer richtigen Krankenwagentrage rausgefahren ist.
Der mit der gebrochenen Kniescheibe, ne?
Ja, Kniescheibe in Schweden gelassen und aber mit dem
eingetauscht.
Ja, aber mit dem Pokal zurückgekommen. Super Bild. Und ja, es ist, also Peter Schmeichel hat es schön auf den Punkt gebracht. Das ist, glaube ich, auch ein sehr berühmtes Zitat von ihm. Denn er ist am nächsten Tag da mit seiner Frau durch Kopenhagen gelaufen und er sagte, kein Mensch war auf der Straße, das ganze Land hatte einen Kater.
Ach, schön. Ja, also das ist, also da, ich meine, Dänemark hat ja seitdem auch nicht mehr so viel gerissen. Obwohl es ja immer, also jetzt aktuell schon immer noch wirklich gute dänische Spieler gibt. Ich meine, du hast mit Christian Eriksen, mit Delaney, da hast du schon ein paar Spieler, die irgendwie was können, aber das wird wahrscheinlich für immer nicht nur die größte Überraschung, sondern wahrscheinlich auch für immer deren größter Erfolg bleiben. Also Wahnsinn.
Flemming Poulsen hatte übrigens von 92 bis 96 auf seinem Klingelschild Europameister stehen. Doch, das ist so ein sehr sympathisches Understatement.
Mesut Özil hatte übrigens in der Zeit, als er in Bremen gespielt hat, hatte er Messi auf seinem Klingelschild stehen. Ja. Nur so nebenbei.
Und Schweinsteiger, als er in München gewohnt hat.
Kantona, oder?
Mhm. Flemming Poulsen ist finde ich, auch so die Figur in dieser Mannschaft, die so im Nachhinein, der man zumindest nachsagen könnte, naja, ist auch ein bisschen widersprüchlich, was du sagst. Denn ich habe vorhin ja schon in Person von Schmeichel gesagt, es war ihnen dann doch sehr wichtig, dass sie auch als fokussierte, professionell vorbereitete Nationalmannschaft gelten wollten. Und trotzdem war Poulsen immer so jemand, der dann auch gesagt hat, naja, wir haben Golf gespielt, wir haben Big Macs gefressen und wir haben Party gemacht. Und Poulsen sagte irgendwann mal, wir sind als Prügelknaben eingeladen worden, die achte Mannschaft, um die Lücke zu schließen. Das war die einzige Option, unsere Chancen zu steigern. Also auch das beweist ja, dass du dann mit diesem Underdog-Status dich irgendwann...
Ein bisschen Opferrolle, ne?
Genau, Opferrolle. Aber die Frage, die ich jetzt mit euch kurz diskutieren möchte, denn...
Ob auf Messis Klingelschild Messi steht, oder?
Ich glaube, das passt da alles gar nicht drauf, was der Messi schon gewonnen hat. Ja, wobei, was stand bei Schweinsteiger? Eric Cantona, ne?
Nur Cantona, genau.
Im Glockner-Viertel. Die Frage ist so ein sportliches Wunder, also gerade, sagen wir mal, in einer Mannschaftssportart heute überhaupt noch möglich? Wir müssen sagen, es gab Island, ja, die große Geschichte geschrieben haben bei der EM 2016. Wir hatten Griechenland 2004 mit Reakles, Otto Rehhagel. Ja.
Das ist eigentlich die noch größere Sensation.
Eigentlich schon.
Ich meine, das Ding ist ja, es ist sportlich, ist Griechenland die größere Sensation. Nur das Ding ist natürlich, dadurch, dass Dänemark nachnominiert war, dass sie quasi eigentlich ursprünglich gar nicht nominiert waren, das macht es halt noch mehr Hollywood. Also ich finde so dieser EM-Triumph der Dänen, das ist halt das, was einen Film ausmacht. Dieses gefühlt schon mit einem Bein irgendwie am Strand sein. Aber rein sportlich, wenn du dir die griechische Mannschaft damals angeschaut hast, 2004 in Portugal, gegen Portugal, die haben sie wirklich nur hinten reingestellt und Karisteas mit den Ecken und mit den Freistößen gefüttert.
Ich finde es immer ganz interessant, also sagen wir mal, es ist 1992 und dann gehen wir mal ins Jahr 96 und man sagt bestimmt dann, oh, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Und dann kam aber kurze Zeit darauf vielleicht Kaiserslautern, die Meister geworden sind.
Ja, stimmt.
Dann war wieder ein paar Jahre später und man sagt, boah, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Und dann kam plötzlich eben Griechenland.
Ja.
Und dann hat man das wieder gesagt. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das so sagen kann, dass das nicht mehr möglich wäre, weil irgendwann kommt wieder irgendwer um die Ecke und reißt irgendwas.
Die Frage ist ja auch immer auch der Zeitraum. Der Leicester City kann man noch erwähnen.
Ja, sehr gutes Beispiel. Da kam ich gar nicht drauf.
Also mit dem Sohn
von Peter Schmeichel im Tor.
Genau.
Übrigens, darf ich kurz was dazu erzählen?
Sehr gerne.
Peter Schmeichel ist ja mit Man United Meister geworden, weiß man ja. Und danach ist sein Sohn wieder Meister geworden, bevor in der Zwischenzeit Liverpool überhaupt jemals Meister war. Und das kann ich nur noch jetzt erzählen, weil wahrscheinlich sind die in ein paar Tagen wieder Meister.
Ja, ist richtig.
Also die beiden Schmeichels sind Meister geworden, bevor Liverpool wieder Meister wurde.
Ja, also das
guter Fakt. Ich stelle den Award mal kurz rüber.
Guter Fakt, Mario, guter Fakt. Nein, aber ich finde das ganz schön, was du sagst, weil man ist ja auch heute immer, was heißt Mann? Wir, also wir arbeiten ja alle im Sportjournalismus, in der Branche. Man ist so schnell mit diesem, sowas gab's noch nie oder das ist historisch. Ich meine, wir erinnern uns, du hast Kaiserslautern erwähnt, wenn du dir nur mal anschaust, Paderborn in den vergangenen Jahren, immer Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Das ist auch irgendwie nie da gewesen, aber es passiert ja, also Geschichte wiederholt sich. Und jetzt steigt Bielefeld auf, obwohl da HSV, Stuttgart und Hannover und Nürnberg und wer auch immer noch alles in der zweiten Liga rumtouren mit deutlich mehr Geld. Und man sagt, Wahnsinn, das ist ja wie ein kleines Fußballwunder. Ja, aber es gibt jedes Jahr irgendwo in Europa ein kleines Fußballwunder.
Ja. Und es ist auch immer einfach aus der Sicht des, sagen wir mal, Beteiligten von damals, in dem Fall Flemming Paulsen, auch zu sagen, sowas ist heute, weil er sagt das, heute ist es eigentlich nicht mehr möglich. Wie so viele der alten Generation haut er dann eben auf die sozialen Medien ein und sagt, heutzutage ist die Ablenkung auch innerhalb einer Mannschaft viel zu groß und so Sachen wie McDonald's, da gebe ich ihm recht, wären heute gar nicht mehr möglich, weil sofort die Bild-Zeitung aus deutscher Sicht oder die Yellow Press in England die Mannschaft zerreißen würde, wenn
aber
heute
nur wenn es schief läuft. Also ich glaube,
aber wissen ja schon, wenn du überlegst, auch, du siehst jetzt Leroy Sané mit einem Big Mac und einem Happy Meal und Serge Gnabry irgendwo im McDrive-Schalter, wäre auch gar nicht so unrealistisch gewesen. Ich meine, die EM, die abgesagt oder verschoben wurde, hätte ja hier in München vor allem deutschen Spiele ausgetragen. Stell dir mal vor, hier so, weiß ich nicht, Algu-Tankstelle oder McDonald's. Oder
hast du ja, aber ihr wisst auch, was früher hier immer war, wenn es für Bayern mal schlecht lief, in ja so September, Oktober, dann sind die Spieler einfach mal zusammen aufs Oktoberfest gegangen, haben mal einen getrunken oder zwei oder drei und das war dann einfach wieder gut. Oder das waren halt die Zeiten von Beckenbauer und so, das ist echt lange her.
Oder die Bayern-Spieler sind einfach eine Pizzeria und haben dort... Ja.
Nee, aber stell dir mal vor, wenn, gut, jetzt gibt es natürlich dieses Jahr kein Oktoberfest, aber stell dir mal vor, die Bayern-Spieler, die würden da einfach jetzt hingehen, nachdem sie gerade vielleicht die Krise haben, wie sie es früher im Herbst öfter mal hatten, und dann mal 5 Grad sein lassen. Ja, da wäre aber Axt am Baum hier.
Ja, ja,
absolut. Kann ich nur empfehlen, übrigens Folge 11, da war Uli Köhler zu Gast, FC Hollywood, weil gerade in den 90ern, als du eben mit Effenberg und Matthäus und Klinsmann und Trapattoni und so weiter, eben diese großen Charaktere hattest, da war gerade hier in München, gerade beim FC Bayern, war natürlich die Hölle los. Oder was hast du gerade gesagt? Die Axt am Baum? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, aber
glaube ich, gerade 5 Grad sein und Axt am Baum in einem Satz gesagt.
Ja, ist schön. Ja, Sprichwörter, da bist du
alles gut. Der Award geht wieder weg. Nee, aber in der Folge geht nämlich, da erzählt nämlich Uli genau das. Damals ging das eben noch. Und da hat auch kein Journalist das richtig den übel genommen. Da hat man dann halt kurz geredet, hier, wie sieht's aus? Ist gerade schlechte Laune, ja, so und so und so und das war's. Heutzutage wäre das natürlich nicht möglich, weil sofort 7 Leute das twittern würden, dieses
Übrigens Spiel. Übrigens, auch witzige kleine Anekdote dieser Mannschaft, so viel zum Thema Musikgeschmack. Was lief immer beim Sommermärchen 2006, ich glaube Xavier Naidoo, ne? Dieser Weg wird dann weiter sein. Ja, bei den Dänen, die in den Badelatschen und mit Big Mac im Bauch lief eben von Elton John Rocketman. Ne? So.
Oh, aber das hat Stil.
Ja, eben, sag ich ja. Das ist dann am Ende so der Soundtrack des Ganzen. Ich
hätte jetzt Like Ice in the Sunshine oder sowas erwartet.
Ja, gut, das ist natürlich.
Dann Peter Schmeichel am Klavier.
This is red, this is white, this is Danish Dynamite. Mhm.
Ja, so viel zum Thema Danish Dynamite. Hinten raus noch so einen kleinen, wir können so einen kleinen Ausblick schon auf die nächste Folge machen, denn da werden wir sehr viel über Berti Vogt sprechen. Und Berti Vogt, der sein erstes Turnier nach Beckenbauer als Bundestrainer leiten durfte, hatte sich, ja, sagen wir, zu einem peinlichen Kanzlerversprechen hinreißen lassen. Denn Helmut Kohl hatte damals CDU-Wähler Berti Vogt vor diesem Finale angerufen und ihm gesagt, er soll doch bitte, also damals hatten die Dänen politisch wohl auf EU-Ebene bei irgendeinem Maastrichter, bei den Maastrichter Verträgen mit Nein gestimmt. Und hatte Vogt, also Berti, versprochen, ja, Helmut, dafür werden wir sie abstrafen. Fast.
So, ja, ne? Fußball und Politik, immer ein gefährliches Feld, wenn das aufeinander trifft. Ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Vielen Dank, Hans. Das
bestellen
hat mir
jetzt auf jeden Fall
dieses Turnier jetzt auf jeden Fall nahe.
Wir rufen jetzt Francesco an.
Wir rufen jetzt Francesco an, bestellen uns Pizza, sehr gut.
Übrigens, eins muss ich noch ganz kurz sagen, weil die Folge ja am 27. Juni erscheint, also sozusagen, wenn ihr jetzt zuhört, gestern Abend, immer am 26. Juni eines Jahres, treffen sich nämlich noch immer alle Dänen, habe ich gelesen, mit ihren Frauen und Kindern.
Ach, wie schön.
Und feiern den Erfolg von damals.
Die haben auch zum 20-jährigen Jubiläum nochmal gegen eine deutsche Auswahl gespielt und dann noch mit 2-0 verloren. Da waren jetzt aber schon so ein paar bekannte Gesichter dabei. Ich glaube, ich kann sie jetzt nicht aufzählen, ist eine Denksportaufgabe für euch zu Hause. Schaut mal rein, macht Spaß. Und vor allem, was ich am Ende auch sehr sympathisch finde, dass natürlich auch all die Jungs, die damals dabei waren, sagen, dass wir einfach im Gespräch bleiben und jeder mit diesem Tag diesen Erfolg verbindet. Ne? Also egal, wie jetzt der Erfolg zustande gekommen ist, entweder durch Legenden oder durch einfach arrogante Gegner, wie Brian Laudrup, der jetzt hier nicht sitzt, sofort sagen würde. Das ist am Ende schon das, was, finde ich, Sport ausmacht.
Und ich kann es euch ganz kurz sagen, damit ihr eben nicht zu Hause nachschauen müsst. 2-0 für Deutschland, Tore Thomas Doll und Freddy Bobic.
Ah, ja. Freddy Bobic, ah, okay, der
man
war
ein Spieler. Man kann sagen, also zumindest einer von den beiden hatte Zeit.
Ja, ja, Bobic hat mitspielen dürfen als Europameister 96.
Ah, Hans, vielen Dank für die Vorbereitung. Und was ich mitgenommen habe auf jeden Fall ist, dass beide Tore ganz klar irregulär waren.
Also, es müsste wiederholt werden.
Das hat nicht der VAR gesagt, sondern der KHR, der Karl-Heinz.
Weißt du, was wir machen? Oh, da müssten wir nochmal bei uns in unserem Nachholspielkeller anrufen und Alex anrufen.
Alex Feuerherd, ne?
Ja, denn ja. Ich glaube, der könnte,
Erben, ja.
Der könnte sich vielleicht, wenn er mal kurz Zeit hat, zu beiden Szenen mal vorspulen und
uns vielleicht bei Twitter. Ich werde ihn bei Twitter mal anschreiben und dann soll er sich das Ganze mal anschauen. Denn du wirst ja auch den Link zu diesem Spiel, das man sich noch komplett angucken kann, wirst ja auch auf nachholspiel.de posten und dann werde ich ihm das mal schicken. Dann soll er das mal sagen und dann sehen wir ja mal, ob Karl-Heinz Rummenigge
der KHR.
Der KHR.
Aus Fassbenders Keller.
Statt Kölner Keller, der Kalle Keller. Ja.
Aber du hast heute in der Folge, hast du den Fakten-Award erfolgreich verteidigt, Olli. Glückwunsch dazu.
Ja, und nächste Woche, apropos Folge, nächste Woche in der nächsten Folge, wir haben es ja schon mehrfach jetzt anklingen lassen, geht es nicht nur um Berti Vogt, sondern eben auch um Effe, um Stefan Effenberg, der nur 2 Jahre nach diesem Turnier auf sich aufmerksam gemacht hat und das nicht nur positiv, nicht nur durch Spielerisches, sondern durch einen ganz gewissen Finger, ihr wisst ja, worum es geht. Freut euch auf jeden Fall mit uns zusammen auf die kommende Folge, die es dann wieder am Samstag gibt, wie jede unserer Folgen. Wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt und ihr das noch nicht tut, folgt uns gerne auf Spotify. Da gibt es auf unserer Seite sozusagen den Button Folgen. Da einfach draufklicken, dann kriegt ihr jeden Samstag...
Neben dem Button PayPal.
Jeden Samstag diese Folge. Folgen natürlich auch bei Instagram und Twitter, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne...
Wir verabschieden uns mit
Wir essen jetzt Pizza. Ihr könnt gerne nochmal bei McDonald's vorbei, genau wie Fleming Paulsen und Co. das gemacht haben. Ja, genießt die Woche und nächste Woche gibt es dann die volle Breitseite Effenberg. Viel Spaß.
Cool, tschüss.
Tschüss.